Deutschlandfunk Nova 100.
Ihr seid bei der 100 und heute geht's bei uns um Spuren. Dem nächsten Stück um Spuren, die ignoriert werden. Es geht nämlich um einen Doppelmord und einen Deutschen, Jens Söhring, der diesen Doppelmord gesteht. Dann widerruft er das Geständnis, aber das hilft ihm nicht. Der Mord, das Geständnis, das alles ist jetzt schon über 30 Jahre her. Damals war Jens Söhring 18 Jahre alt und schwer verliebt in Elizabeth Haysom. Und aus Liebe zu ihr macht er ein Geständnis. Seitdem sitzt Jens Söhring im Buckingham Correctional Center in Virginia in den USA. Und in der Zwischenzeit gibt es über den Fall neue Informationen. Spuren, die zeigen, dass die Theorie der Staatsanwaltschaft von damals überhaupt nicht stimmen kann. Dass das Geständnis nicht stimmen kann. Dass alles dafür spricht, dass es ganz anders gewesen sein muss. Und dass Jens Söhring unschuldig ist. Über Jens Söhrings Fall gibt es eine Doku. Der Film heißt The Promise. Der erzählt die ganze Geschichte darüber, wie Hinweise und Spuren in dieser Sache fehlgedeutet und auch ignoriert worden sind. Und gemeinsam mit ihrem Kollegen Markus Vetter hat die Journalistin Karin Steinberger den Film gedreht. Hallo Karin.
Hallo.
Karin, erzähl mal, wie bist du überhaupt zu diesem Fall gekommen?
Also ich bin ja Redakteurin der Süddeutschen Zeitung und ich bekam dann einen Brief 2005 von einem deutschen Pfarrer, der für die deutsche Gemeinde in Washington D.C. zuständig ist und der auch Jens Söhring immer besuchte. Und er schrieb mir, dass dort ein Deutscher sitzt, der seiner Ansicht nach unschuldig ist und dass über den noch nie in Deutschland geschrieben wurde. Und das stimmt, Jens Söhring war kein Fall in Deutschland. Es gab keine Zeile darüber.
Du hast von diesem Fall gehört, du hast diesen Brief bekommen und dann ist es ja vielleicht auch nochmal ein Schritt zu sagen, jetzt, okay, ich hänge mich da rein. Also ist eine gewisse Hürde und man ist nicht mal eben in Virginia.
Ja, ich hatte dann sofort angefangen, mit Jens hin und her zu schreiben, alles postalisch, dauert immer. Und habe dann beschlossen, sofort zu ihm zu fahren. 2006 war ich das erste Mal bei ihm und ich habe ihn seitdem natürlich sehr oft im Gefängnis besucht. Und jedes Mal wieder redet er um sein Leben.
Ich habe mein Leben zerstört. Ich habe die Leben meiner Eltern zerstört. Ich habe so vielen Menschen so viel Unglück gebracht. Ja. Weil ich dachte, dass es sich um Liebe drehte. Aber die Liebe gab es nicht.
Natürlich sagt er sich heute, warum habe ich gelogen für sie? Warum habe ich das falsche Geständnis gemacht? Noch dazu für eine Liebe, von der er heute gar nicht mehr überzeugt ist, dass es jemals eine Liebe war. Weil wenn es nicht mal eine Liebe war, dann hat er sein Leben für nichts weggeworfen.
Gib doch mal so ein ganz kurzes Wrap-up. Was ist da damals passiert?
Jens Söhring war der Sohn eines Diplomaten, eines deutschen Diplomaten, lebte in Amerika. Jefferson-Stipendiat, also ein ziemlicher schlauer Junge. Trifft an der UVA, an der University of Virginia, in Charlottesville eine Frau, in die er sich unsterblich verliebt.
Das ist Elizabeth Haysom,
ja. Genau. Die zwei beginnen relativ schnell eine Liebesaffäre. Und dann sind 3 Monate, nachdem sie zusammen sind, sind die Eltern bestialisch ermordet in dem Haus in Lynchburg.
Lass uns doch mal klären, was in dieser Nacht in Lynchburg passiert ist.
In dieser Nacht 1985 kam irgendjemand in das Haus der Haysoms, die gerade beim Essen waren. Miss Haysom saß da in ihrem Nachtrock. Und dann wurden sie beide sehr brutal ermordet mit einem Messer. Beide waren mehr oder weniger geköpft danach. Also ihr Hälse wurden sehr brutal durchgeschnitten. Das ist das, was die Spuren hergeben. Beide lagen dann im Haus mit viel, viel Blut. Es gab sogar Vermutungen, dass es irgendein Voodoo-Killing war, weil das Blut um Miss Haysom herum sehr seltsam verschmiert war. Beide lagen mit dem Kopf in eine Richtung. Also die Polizei hat sehr lange gesucht und überhaupt keinen Anhaltspunkt gehabt. Sie sind überhaupt nicht vorangekommen, was schwierig ist. Wir sind in den 80er Jahren in Bedford County. Also das ist sehr, sehr biederes Virginia. Und da passiert in einem sehr reichen Anwesen, also die Haysoms waren sehr wichtige, anerkannte Menschen in Lynchburg. Sie kam aus der Esther-Familie, er war so ein Stahlbaron. Also es waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die da so bestialisch hingerichtet wurden. Und dann sucht die Polizei nach Schuldigen. Und sie sucht in alle Richtungen, findet aber niemanden. Und irgendwann kommt die Familie zusammen, unter anderem Elizabeth Hazen und ihre Halbbrüder, und putzen die Wohnung, also das Haus, um es zu verkaufen. Und da sieht die Nachbarin, wie Elizabeth Hazen ihren Schuh auszieht und in einigen der blutigen Fußabdrücke, die am Tatort waren und dann auch im Prozess eine große Rolle spielen, ihren Fuß reinstellt, sozusagen, um zu sehen, passt da. Und das hat die Nachbarin der Polizei gesagt. Und dann fing die Polizei an, die Elizabeth zu befragen. Und dann kamen sie auf den Freund von Elizabeth. Und es wurden Befragungen gestellt. Und Jens Söring wollte sein Blut nicht geben und seine Fußabdrücke nicht geben und seine Fingerabdrücke nicht geben. Und das hat ihn verdächtig gemacht. Also wollte man ihn weiter befragen. Und dann sind Elizabeth Hazen und Jens Söring von heute auf morgen weggeflogen. Weg aus Amerika, was sie natürlich sehr verdächtig machte. Sie sind geflohen, sind dann erst nach Thailand und Asien und haben sich da so durchgeschlagen monatelang. Dann sind sie nach England, wo sie sich durchgeschlagen haben mit Scheckbetrügereien und wurden dann überführt, weil sie ganz kurz hintereinander Schecks gecasht haben und kamen in England ins Gefängnis. Und dort hat man sie wegen der Scheckbetrügereien befragt und dann fand man aber in Tüten ihre Liebesbriefe, die sie sich gegenseitig geschrieben haben. Und diese Briefe haben die englischen Detectives irgendwie, da haben sie sich gedacht, da stimmt was nicht, hier geht es möglicherweise um ein viel größeres Verbrechen. Und so haben sie dann das Bedford County kontaktiert in Amerika und die zuständigen Detectives dort.
Ihr habt in dieser Dokumentation, habt ihr auch diese Liebesbriefe einlesen lassen. Hören wir da doch mal kurz rein.
My dearest Jens, a day of raining loneliness.
Dear Liz, how you feel about a couple of drinks back at my place? I have this new jacuzzi. Wild, baby, wild.
I'm sitting in the bath with lots of bubbles. My parents began to drink. Would it be possible to hypnotize my parents? Do voodoo on them, will them to death?
I love you so very much. We kiss each other deeply now. Our tongues playing with each other.
Why don't my parents just lie down and die? I despise them so much. We can either wait till we graduate and then leave them behind, or we can get rid of them soon.
Also diese Briefe zeigen auf jeden Fall, dass diese Liebe sehr, sehr eng war. Ein Psychologe, der beide später untersucht hat, hat es mal eine Folie à deux genannt, also ein fast symbiotischer Wahn. Die haben sich seitenlange Liebesbriefe geschrieben und darin hat Elizabeth immer wieder von dem Mord an ihren Eltern geredet. Sie hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Sie selber sagt, dass sie sexuell missbraucht wurde von der Mutter über viele Jahre und der Vater hätte ihr nicht geholfen.
Aus Sicht von Ermittlern könnte man sagen, okay, diese Liebe, die ist so stark und sie schreibt ja davon, dass sie ihre Eltern gerne loswerden möchte. Und so gerät Jens Söring wirklich so in das Raster dieser Vermutung, dass er es gewesen sein könnte.
Ja, und vor allen Dingen kommen die Engländer drauf, dass da in Amerika irgendwas war. Und so rufen sie da an und dann sagen die Detectives in Amerika, natürlich, hier ist ein furchtbarer Mord geschehen. Und zwar sind es die Eltern von Elizabeth Hazen, die ermordet wurden vor fast einem Jahr. Und das könnten die Mörder sein. Und wir kommen jetzt rüber und verhören die mit. Dann sind also die zwei Detectives, Ricky Gardner und John Updike, nach England geflogen und haben Jens Söring und Elizabeth verhört. Und in diesen Verhören war es dann so, dass beide eigentlich gestanden haben. Elizabeth hat zu einem Zeitpunkt gesagt, I did it myself, I got off on it. Und darauf hat der Herr Beaver, das ist der englische Verhörer gewesen, gesagt, don't be silly. Also er hat dieses Geständnis von Elizabeth Hazen nicht ernst genommen, während sie bei Jens Sörings Geständnis sofort eingehakt haben, sofort nachgefragt haben.
Er ist jetzt in Großbritannien und wir wissen ja, später wird er wieder in die USA überstellt. Aber in Großbritannien, da macht er den Fehler seines Lebens. Was hat er da gemacht, Karin?
In Großbritannien hat er übrigens nach einem viertägigen Verhör ohne Anwalt am vierten Tag, am allerletzten Tag, plötzlich den Mord gestanden, ohne Anwalt. Dieses Geständnis ist nicht mal aufgezeichnet worden, sondern nur im Nachhinein von Polizisten skribiert worden. Dort hat er gesagt, ich habe die Eltern umgebracht und hat ein paar Details gesagt. Das ist so gesehen, und das sagt er jetzt seit über 30 Jahren, der Fehler seines Lebens gewesen. Und er hätte das nur getan, um Elizabeth Haysom, die Liebe seines Lebens, die Frau, die er über alles vergöttert hat, vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Bei ihm war klar, wenn sie das war, was er vermutet und auch immer sagt, dann wird sie in Amerika zum Tode verurteilt. Und er wollte sie retten, weil er sagte, ich bin Diplomatensohn, deutscher Diplomat, ich werde nach Deutschland zurücküberführt, ich werde in Deutschland vor Gericht kommen und dort kriege ich Jugendstrafrecht. Das sind höchstens 8 bis 10 Jahre und diese 8 bis 10 Jahre gebe ich gerne für diese große Liebe.
Wir haben also diese Situation, die beiden sind in England und beide geben ein Geständnis ab. Und Elizabeth Haysom wird abgetan, don't be silly, und Jens Sörings Geständnis wird eben sehr ernst genommen. Und jetzt gibt es eine Besonderheit in der Geschichte, dadurch, dass nicht klar ist, wenn Jens Söring in die USA kommt, ob er da vielleicht die Todesstrafe verbüßen muss, wird er noch in England zurückgehalten. Elizabeth kommt aber schon in die USA und ihr Prozess beginnt. Und dann erst 4 Jahre später Jens Sörings. Erzähl mal, wie war das bei Elizabeths Prozess?
Elizabeth kommt also 1987 nach Amerika und sagt dann in ihrem Trial aus, dass Jens Söring ihre Eltern umgebracht hat. Das war der Deal mit dem Staatsanwalt, dass sie ganz klar sagt, er war es. Und dafür würde der Staatsanwalt für sie vor dem Bewährungsausschuss sprechen, was extrem ungewöhnlich ist. Sie hat ja gesagt, ihre Mutter hat sie sexuell missbraucht, über viele, viele Jahre. Das wollte man damals in Bedford County nicht hören. Wir sind in einem sehr, sehr, sehr biederen Umfeld. Eine Mutter, die ihre Tochter missbraucht, also war eine der wahnsinnig wichtigen Dinge, dass sie vor Gericht sagt, dass es nicht stimmt, was sie da gesagt hat. Clean your mother's name now and forever. Und das ist schon eine Sache, die wirklich gefährlich ist, ne? Das ist das Hauptmotiv, würde ich jetzt mal sagen. Das wurde einfach am Anfang dieses Prozesses beiseite gewischt, weil man es nicht haben wollte. Der Richter war ein Freund der Familie Haysom, also er kannte den Bruder der Mutter. Der hat dafür gesorgt, dass sehr schnell der Name der Mutter gereinigt wurde, sozusagen. Und das ist definitiv auch das Ende dieser Liebe.
Wie hat Jens das verkraftet?
Ich glaube, das war das Allerschlimmste für ihn, weil ihm ja da schon bewusst war, er hatte gestanden, er ist jetzt verdächtig, er ist im Gefängnis und ihm droht die Todesstrafe. Ich glaube, das war das Schlimmste.
Es gab so eine große Bewegung, die eher auf der Seite von Elizabeth Haysom war. Bei Jens Söring war es so im Rückblick andersrum. Da wurden eben die Dinge so, man sagt ja, make a case. Also da wurden die so um ihn rumgebaut, dass er es sehr wahrscheinlich war. Sag doch mal, was sprach denn dafür, dass Jens es hätte sein können mit dem Doppelmord?
Für Jens Söring als Täter sprach sein Geständnis. Und sonst nichts. Es wurde am Tatort nichts gefunden, kein Blut von ihm, kein Fingerabdruck von ihm, keine Haare von ihm. Von Elizabeth Haysom wurden am Tatort Fingerabdrücke gefunden, ihre Blutgruppe auch. Nur konnte man natürlich immer sagen, sie ist die Tochter des Hauses.
Sie war ja eh da.
Ja, natürlich war sie auch. Es wurde eine Zigarette von ihrer Marke vor der Türe gefunden, wahrscheinlich aus der Tatnacht. Sagen wir mal so, wenn man jetzt nur die Beweise sieht, spricht sehr viel mehr für Elizabeth am Tatort.
Also irgendwie muss eine Geschichte daraus werden, dass Jens es hätte gewesen sein können. Wie ist denn die Theorie?
Jens Söring hat den Mord gestanden und er hatte Täterwissen. Und ein Geständnis in den 80er Jahren, also ist auch heute noch in vielen Bereichen der Polizei, ist ein Geständnis sozusagen das A und O. Wenn ich ein Geständnis habe, habe ich den Täter, was natürlich sehr angezweifelt wird mittlerweile, weil es ja haufenweise falsche Geständnisse wird. Aber das war damals noch nicht Stand of the Art. Also falsche Geständnisse waren damals kein Thema. Und damit war für ganz, ganz viele und vor allen Dingen für den Hauptermittler Ricky Gardner klar, wer der Täter ist.
Trotz der dünnen Beweislage haben Sie es geschafft, Jens zu verurteilen. Also mit welchem Argument ist Jens dann vor Gericht eigentlich verurteilt worden?
Ich glaube, das Hauptproblem von Jens war sein Anwalt, Richard Neaton. Es war ein Anwalt aus einem anderen Bundesland. Er kannte die Verfahrensregeln in Virginia nicht, die sehr kompliziert sind. Also wenn ich nicht die Verfahrensregeln genau einhalte, kann ich ein Argument gar nicht vorbringen. So kam es dazu, dass Fußabdruckexperten, die sagten, es gibt Fußabdrücke der Frauengröße von Elizabeth Haysom am Tatort, gar nicht vor Gericht ausgesagt haben. Vor Gericht ausgesagt hat ein Reifenexperte, der einen blutigen Sockabdruck über den Fußabdruck von Jens Söring legte und sagte, it fits like a glove. Er sitzt wie ein Handschuh. Dieses ist ein kompletter wissenschaftlicher Unsinn und hätte vor Gericht niemals vorgebracht werden dürfen.
Aber bei den Geschworenen hat es verfangen, ne?
Ja, im Nachhinein bei Interviews mit den Geschworenen kam heraus, dass genau diese Sache, die wissenschaftlich ein absoluter Mumpitz war, dazu geführt hat, dass sie ihn für schuldig befunden haben.
Es gibt also quasi einen Sockenabdruck und einen Schuhabdruck und die werden irgendwie übereinander gelegt und die Geschworenen glauben das und Jens wird verurteilt. Was erwartet ihn?
Also sie konnten ihn ja nicht zum Tode verurteilen, weil das vor dem Europäischen Gerichtshof geklärt wurde. Er dürfte nur ausgeliefert werden, wenn keine Todesstrafe droht. Das heißt, sie haben ihn zweimal lebenslang, also für jeden Mord lebenslänglich und in Amerika bedeutet lebenslänglich wirklich lebenslänglich. Also nicht wie bei uns, dass man nach so und so vielen Jahren rauskommt, sondern lebenslang. Und das zweimal. Elizabeth wurde ja in ihrem Prozess zu 90 Jahren verurteilt wegen Anstiftung zum Mord. 90 Jahre, also 45 Jahre für jeden Fall. Sie sitzt übrigens ganz, ganz in der Nähe von Jens in einem Frauengefängnis. Sie haben seitdem keinen Kontakt, dürfen sie auch gar nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass Jens Söring Kontakt zu Elizabeth haben wollte, die ja dann doch seine große Liebe, die sein Leben zerstört hat.
Bis hierhin ist es eine Geschichte von einem quasi ich bin Held zur falschen Zeit und einem Gerichtssystem, was die Spuren relativ einseitig deutet. Es sind so viele Spuren da. Was hätte denn noch hervorkommen müssen, damit Jens Söring ja irgendwie freigesprochen worden wäre?
Also ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Was ich weiß mittlerweile nach 11 Jahren Recherche an diesem Fall, dass ganz, ganz viele Dinge niemals hinterfragt wurden. Es wurden zahllose Zeugen niemals aufgerufen. Und das ist genau das, was wir jetzt in unserem Film machen, dass wir mit einem Detective, der übrigens sehr gegen Jens war am Anfang, also der sagte, der sitzt der Richtige und er schaut sich das nochmal an, aber er glaubt nicht, dass da irgendwas rauskommt. Und der hat sich alle Unterlagen des Prozesses angeschaut, alle Indizien, alle Zeugen, die nicht aufgerufen wurden und hat gesagt, es spricht wahnsinnig viel dagegen, dass Jens Söring es war. Es kommt ja noch dazu, dass er in seinem Geständnis wirkliche Fehler gemacht hat und zwar entscheidende Fehler. Mrs. Haysom hatte ein Nachtgewand an, so ein Kleidchen. Jens Söring sagt aus, dass sie eine Jeans trug. Er hat die falsche Mordwaffe. An den Stellen, wo er sagt, er hätte Mr. Haysom die Kehle durchgeschnitten, ist fast kein Blut. Der Tatort passt nicht zu dem Geständnis. Das hat auch einer der größten Experten für Falschaussagen, ein Engländer, ein englischer Polizist, der sich auch alle Unterlagen angeguckt hat in den letzten Jahren, gesagt, dass dieses Geständnis nicht zum Tatort passt.
Wenn wir jetzt auf diesen Prozess gucken, in der Zwischenzeit hat sich etwas getan. Ne? Die Techniken, um Beweise zu sich anzugucken, sind besser geworden. Ihr habt auch in eurer Doku weitere Leute gefragt und Indizien zusammengesammelt. Wenn man das so mal ganz vorsichtig sagt, die Indizien, er kann es nicht gewesen sein oder er war es nicht. Die Zahl dieser Indizien ist gestiegen. Einer von den Leuten, die das behaupten, ist Steve Rosenfield, ein Anwalt von Jens Söring.
If he was tried under the science of today and what we know about his false confession and Elizabeth's propensity to lie, there is not enough evidence to convict him.
Also Steve Rosenfield ist der Anwalt von Jens Söring, der seit vielen Jahren für ihn kämpft, der Meinung ist, dass er es nicht war. Und zwar, weil wahnsinnig viele Indizien dagegen sprechen. Mittlerweile gibt es ja DNA, also diese DNA-Untersuchung kam 2009. Das war der Zeitpunkt, als klar war, dass von den 43 Spuren am Tatort keine einzige zu Jens Söring passt. Aber es konnte auch keine Elizabeth Hazen zugeschrieben werden. Das war allerdings nie ein Beweis der Unschuld, ne? Also wenn ich von den DNA-Spuren, die am Tatort sind, keine jemanden zuweisen kann, bedeutet das erstmal nicht, dass es nicht gewesen sein könnte. Jetzt ist aber in neuester Zeit herausgekommen, nachdem man die Blutspuren von 85 und die DNA-Spuren von 2009 nebeneinander gelegt hat, dass die Blutgruppe 0 am Tatort, die Jens Sörings Blutgruppe ist, wo man dann auch immer gesagt hat, das könnte von ihm sein, sein Blut ist am Tatort. Diese Blutgruppe 0 am Tatort wurde jetzt definitiv einem anderen Mann zugeordnet. Es war also ein anderer Mann mit der Blutgruppe 0 am Tatort. Und das sind die Erkenntnisse, die momentan sehr für Jens sprechen. Das Problem ist, er kann nicht mehr vor Gericht damit.
Warum ignoriert das Gericht diese Indizien?
Das ist in Amerika einfach so, dass ich nur vor Gericht gehen kann, wenn ich neue Beweise habe. Jetzt sind aber die zwei Papiere, die sie da nebeneinander gelegt haben und die das gezeigt haben, das eine Papier ist von 1985 und die DNA-Analyse ist von 2009. 2009 war der letzte Zeitpunkt, wo Jens Söring nochmal vor Gericht hätte gehen können, als er eben keinen Treffer bei der DNA-Analyse, als keinen Treffer gab. Und das hat er nicht gemacht, weil damals der demokratische Governor Kane ihn eine Haftüberstellung nach Deutschland eingewilligt hat. Das heißt, Jens Söring dachte in dem Moment, dass er nach Deutschland kommt.
Was ist ein Ausweg? Wie kann es jetzt weitergehen für ihn?
Ich glaube, das Problem ist, dass Jens Sörings Fall ein sehr politischer Fall ist. Es geht ja in Amerika immer auch um Hard on Crime. Also wer ist hart gegen die Verbrecher? Deswegen gab es ja auch so einen unfassbaren Aufstand, als er 2010 nach Deutschland diese Haftüberstellung, ein demokratischer Governor sagt an seinem letzten Arbeitstag, Jens Söring darf nach Deutschland. Er wäre hier nochmal ins Gefängnis gekommen und wäre dann wahrscheinlich ziemlich schnell freigekommen. Da gab es einen Aufschrei in Virginia, dass das nicht sein kann, dass ein Mensch, der in Amerika jemand umbringt, jetzt ein freier Mann sein darf in Deutschland. Also es gibt überhaupt kein Hinterfragen der Fakten. Es gibt immer nur, er ist verurteilt, wir haben ihn und er darf nicht freikommen. Es ist so ein bisschen, ja, es gibt Strafe und es gibt Rache. Und vieles von dem, was in Amerika passiert, erinnert mich mehr an Rache als an Strafe.
Durch deine Arbeit glauben ja jetzt mehr Menschen an seine Unschuld. Steigen damit jetzt die Chancen, dass ja, Jens Söring doch noch vielleicht eine Chance auf Freiheit bekommt?
Tja, ich weiß es nicht. Die Sache ist, er kann nicht mehr vor Gericht gehen. Und das ist wirklich tragisch, weil es ja im Laufe der letzten Jahre allein so viele Dinge gegeben hat, die dazugekommen sind, die dagegen sprechen, dass es so war, wie es vor Gericht gesagt wurde. All diese Dinge, die dagegen sprechen. Und er kann nicht mehr vor Gericht gehen. Das ist, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, jetzt im März, da saß er vor mir und hat gehofft, weil das Parole Board hatte, also dieser Bewährungsausschuss, der ihn jährlich befragt, die haben den Film angeguckt, die haben sich viel mehr Unterlagen als jemals zuvor zuschicken lassen. Und er hatte das Gefühl, dass jetzt auch diese neue DNA-Geschichte, dass da Blut von zwei anderen Männern am Tatort ist und jetzt hinten und vorne nichts mehr stimmt, dass das dazu führen könnte, dass er auf Bewährung freikommt. Ich habe ihn getroffen und er hat das erste Mal in 31 Jahren eine echte Levi's Jeans gekauft. Er hatte sich ein Säckchen für die Freiheit gemacht, das er im Gefängnis nicht anfasst. Da sind lauter Sachen drin, eine Zahnbürste, eine Hose, die für die Freiheit sind. Und er dachte da wirklich, er kommt jetzt ganz schnell raus. Zwei Tage danach hat das Parole Board gesagt, dass er nicht rauskommt. Die einzige Chance, die er jetzt momentan noch hat, er hat auch um die bedingungslose Anerkennung seiner Unschuld gebeten, wegen all der neuen Fakten. Das ist natürlich noch eine viel höhere Hürde, aber jetzt seine letzte Hoffnung. Und diese Entscheidung trifft der Governor von Virginia. Momentan ist er ein Demokrat. Momentan hätte er vielleicht Chancen. Bloß kommt jetzt eine Wahl. Im November wird der neue Governor gewählt. Das heißt, keiner wird vor einer Wahl den deutschen Jens Söring rauslassen, weil dann wieder anfängt, was jedes Mal kommt, dass ein Aufschrei durch dieses Land geht, ein Aufschrei, wie man einen Doppelmörder freilassen kann. Es wird nicht gefragt, was an Fakten vorliegt, sondern es wird immer nur gesagt, der Doppelmörder muss sitzen bleiben, da wo er ist, und da auch sterben.
Deutschlandfunk Nova 100.